steht:
Freut euch mit den Fröhlichen, weint aber auch mit den Trauernden. Ich wiederhole das nochmal. Freut euch mit den Fröhlichen, weint aber auch mit den Trauernden.
Ganz kurz, aber ich denke, da gibt es jede Menge Stoff, über den wir heute Morgen nachdenken können und vor allem uns ansprechen lassen können von Gottes Geist. Wir beten: Herr, komm mit deinem Heiligen Geist und sprich durch dieses Wort zu unserem Leben, zu unseren Herzen und verändere du uns. Amen. Wenn du in den Kalender schaust, dann ist heute Volkstrauertag. Das hat man eingeführt, das gab es schon mal in ähnlicher Form zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Und dann hat man es nochmal neu eingeführt hier in Deutschland, so 1952, auch zu dieser Zeit, immer zwei Sonntage vor dem ersten Advent, um natürlich in unserem Land mit unserer Geschichte ganz, ganz stark auch sich zu erinnern an all das Schreckliche, was passiert ist in zwei großen Kriegen, immer mit dem Hintergedanken auch, wir erinnern uns, damit so etwas nicht nochmal passiert. Wir erinnern uns aber auch an all die Trauer und all das Leid, das das über unser Land gebracht hat. Und wir schauen natürlich auch weiter über den Tellerrand raus und schauen betroffen und auch traurig in eine Welt hinein, wo dieses Thema noch längst nicht abgehakt ist. Ja, also wir sind ja sehr dankbar in Deutschland, dass wir jetzt hier so lange Zeit stabilen Frieden haben. Und das ist ein ganz großes Vorrecht und ein ganz großer Segen, etwas, das ganz viele andere Menschen auf dieser Welt nicht erleben, wo durchaus noch Krieg tobt, wo ganz viel Leid geschieht und wo wir hinschauen und vielleicht auch dieser Vers heute Morgen ganz neu zu uns sprechen kann. Umso aktueller wird dieser Vers auch dadurch, dass heute noch ein weiterer Tag einfach kalendarisch mit diesem Volkstrauertag zusammenfällt. Und zwar ist heute auch der weltweite Gebetstag für die verfolgten Christen. Und thematisch liegen wir ja da gar nicht so weit auseinander. Denn da geht es auch um Leid und Trauer und die Tatsache, dass wir betroffen mit anschauen müssen, wie viele unserer Brüder und Schwestern auf dieser Welt ihren Glauben nicht so schön und frei und unbeschwert leben können, wie wir das hier in diesem Land tun können, sondern wie es auch da ganz viel Leid, Verfolgung, Not bis hin zu Tod um des Namens Jesu willen gibt. Und das werden wir nachher mit unserem Gebet hineinnehmen und werden ja auch, das haben wir schon gesagt, eine Woche später hier in Freudenstadt nächsten Sonntag nochmal dann einen Gebetsabend haben im Rahmen der Allianz, wo wir dafür beten. Aber ihr merkt schon, das Thema, das ist aktuell heute Morgen. Es geht um Trauer und es geht um Leid und es geht in gewisser Weise heute Morgen, das war auch meine Überschrift auf dem Predigtzettel, um eine Echtheitsprüfung für den Glauben. Und das meine ich ganz ernst. Ich habe mich dieses Jahr sehr viel mit so einem Satzteil beschäftigt, den man in der evangelischen Theologie, wenn man viel liest, immer und immer wieder findet. Da ist ständig irgendwo die Rede von im Leben und Sterben. Das lehnt sich natürlich zunächst an einen biblischen Text an, nämlich von Paulus im Römer Kapitel 14, wo er sagt, leben wir, so leben wir dem Herrn und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Geht aber dann noch ein Stück weiter. Es kommt in seinem Ursprung aus 1563 von einem sogenannten Heidelberger Katechismus. Also damals hat man 16. Jahrhundert nach der Reformation hat man die Grundlagen unseres Glaubens immer wieder neu aufgeschrieben für die Menschen, damit die lernen können. Die haben die dann sogar auswendig gelernt. Das hat sich ja bis in unsere Zeit hineingehalten, dass dann Konfirmanden sowas auswendig lernen mussten und alles. Das Ziel war zu sagen, wir wollen, dass die Menschen ganz fest wissen, worum es in unserem Glauben geht. Und der Heidelberger Katechismus ist einer von vielen der Dokumente damals und eines der berühmtesten. Und der fängt mit einer ganz wichtigen Frage an. Der fängt mit der Frage an, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Und das ist eine Frage, über die man durchaus mal in Ruhe nachdenken sollte. Das ist übrigens in unserem neuen Crosswalk-Heft, das fängt damit auch an. Und dann, das lösen wir dann über viele, viele Seiten mal auf, diese Frage. Ja, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Ich würde ja annehmen und hoffen, dass es vielleicht mehr wie einen einzigen gibt. Dinge, die dich trösten, die dich auch mal wieder froh machen, an denen du festhalten kannst. Aber die Frage ist ja so gemeint, wenn alles andere wegfällt, wenn nur noch eine einzige Sache übrig bleibt, an die du dich festhalten, an die du dich klammern kannst im Leben und im Sterben, was wäre dann diese Sache? Und dieser Schritt vom Leben ins Sterben ist ganz wichtig, denn das klammern wir ja immer gern aus. Letztes Jahr hat der Kirchentag in Stuttgart einen Psalmvers als Überschrift, als Titel genommen. Im Psalm 90 schreibt uns Mose, lehre uns bedenken, Herr, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das hören wir ja nicht gern, solche Dinge. Solche Bereiche, wo es im Leben nicht gut geht, wo es auf das Ende des Lebens zugeht, da denken wir am liebsten nicht dran. Fand ich damals sehr bezeichnend am Kirchentag, dass die den Satz einfach halbiert haben. Ja? Und der Titel des Kirchentags war nur, auf dass wir klug werden. Und da kann man dann ganz viele schlaue Andachten drüber halten, wie man als Christen klug werden kann. Ja? Aber das ist ja ein kompletter Satz. Und da steht drin, wie man klug wird. Da steht drin, man wird klug, wenn man das lernt, im Leben schon mit im Auge zu behalten, dass das Leben seine Begrenzungen hat. Das gehört mit dazu zum Leben. Im Leben und im Sterben, da kommt ja keiner von uns raus. Keiner von uns kann einfach irgendwie jetzt sagen, naja, das Sterben, das lass mal ausfallen. Ja, das soll jemand anders machen. Ja, da komme ich ja nicht weg. Und genauso komme ich um andere negative Dinge des Lebens, wo ich nicht gern dran denke, die ich am liebsten alle aus meinem Leben verbannen würde. Da kann ich mich nicht einfach rauswählen und sagen, nö, ich nehme eine andere Option. Ja, ich beschließe, mir geht's jetzt immer gut. Es gibt ja dann Leute, die haben das positive Denken erfunden. Die sagen, wir denken da einfach nicht dran. Aber davon geht's ja nicht weg. Diese Dinge, die in unserem Leben einfach immer wieder auftreten. Und das heißt, Glaube, echter Glaube, macht sich schon an die Frage fest, ist Glaube was, was dich durchtragen kann, eben nicht nur, wenn es dir toll geht, sondern im Leben und im Sterben, in guten, und das klingt ja fast wieder bei der Hochzeit, ne? Im guten und in schlechten Zeiten. Ja? Ist dein Glaube sowas? Und dazu möchte ich heute Morgen mit euch ein paar Beobachtungen machen. Und die erste Beobachtung ist schon auch, dass ein echter Glaube, einer, der wirklich Bestand hat, einer ist, der auch, ich sag mal, an Regentagen trägt. Dieser Vers heute Morgen, den wir gelesen haben, dieser eine Vers hat ja zwei Hälften. Der fängt ganz positiv an. Freut euch mit denen, die sich freuen. Und das machen wir alle gern. Ja, ich finde es super, wenn wir hier auf dem Sofa Leute haben, die erzählen uns, wie gut Gott in ihrem Leben war, ja? Und Peter, du hast uns erzählt, wie Gott deinen Rücken angerührt hat. Ich finde es genial. Also, das macht ja meinem Rücken nichts aus, dass es deinem Rücken besser geht, aber ich freue mich mit, ja? Allein deswegen, ja? Das löst ja bei mir auch Freude auf. Super. So einen guten Gott haben wir. Ja? Und das ermutigt mich ja auch im Glauben. Ich sage, nächstes Mal, wenn ich Rückenschmerzen habe, dann sage ich, ja, ich komme jetzt zu dir wieder, Peter, und ich sage, mach doch mit meinem Rücken das Gleiche. Ja? Eine super Sache. Freut euch mit den Freunden. Haben wir, glaube ich, alle gar kein Problem damit. Ja? Gott zu feiern dann auch, Gott zu preisen dann auch für das Gute, was er tut. Und am liebsten, also so geht's mir zumindest, am liebsten würden wir ja immer nur das machen, oder? Immer nur Gott danken und fröhlich sein und sagen, was für einen guten, genialen Gott haben wir. Wir können es aber halt nicht aus der Realität ausklammern, dass auch Christen, das ist ja nicht so, also so schwarz-weiß, ja. Wenn du mit Jesus lebst, dann geht's dir gut und die in der Welt, die sind ja selber schuld, dass ihnen schlecht geht, weil die könnten ja auch zu Jesus kommen, ne? Dann ging's ihnen auch gut. Das haben wir ja nicht. Sondern wir können es nicht ausklammern, dass auch Christen leiden, traurig sind, Dinge in ihrem Leben haben, mit denen sie nicht fertig werden. Bis hin zu dem Punkt, und sind wir wieder beim Thema Heilung, dass wir halt auch damit konfrontiert werden, dass wir mit Menschen beten, die nicht geheilt werden. Vielleicht noch nicht. Ja? Ist ja gut, da setze ich immer wieder mein Vertrauen drauf, dass ich sagen kann, naja, vielleicht gehört in den Satz einfach das Wort noch rein. Und wir kommen immer wieder zu Gott und wir sagen, wir glauben immer noch, dass du das heilen kannst. Ja? Und wir vertrauen dir dafür. Aber zunächst mal ist einfach die Krankheit noch da. Und was mache ich in dieser Zeit? Ich habe diese Woche mich viel mit einem alten Buch aus der Pfingstbewegung beschäftigt. 1952 hat ein ganz großer Bibellehrer der Pfingstbewegung namens Donald G. aus England ein Buch geschrieben mit dem etwas spannenden Titel Trophimus ließ sich krank zurück. Das ist mal ein Buchtitel, oder? Der kommt aus dem Vers aus dem 1. Timotheusbrief, so bei den Grüßen am Schluss, Ja, da berichtet Paulus so, wie er gerade unterwegs ist, da grüßt er den Timotheus vom Wege auch im Namen seiner Mitgefährten und da berichtet er dann mal ganz, so ganz kurz, dass er den Trophimus, der mit ihm unterwegs war, auf seiner Reise in Milet, das ist eine Stadt in der Nähe von Ephesus, zurücklassen musste, weil er nämlich krank war. Und das schreibt nicht irgendjemand, das schreibt Paulus, der große, geisterfüllte Apostel des Neuen Testaments. Einen gewaltigen Heilungsdienst hat er gehabt in allen möglichen Situationen, ja. Also bitte erwartet, bitte denkt jetzt nicht, ja, der Paulus ist ja selber schuld, der hätte mit dem Trophimus beten sollen, dann hätte das zusammen weitergehen sollen, ja. Also ihr könnt mal davon ausgehen, dass Paulus das vermutlich gemacht hat, ja. Und dass Paulus jemand auch ist, der auch darauf vertraut hat, dass Gott das kann. Das hat er selber erlebt und das hat der Trophimus wahrscheinlich auch schon bei genug Gelegenheiten gesehen. Die Tatsache ist aber, und die Geschichte wird nirgends weiter erzählt, ja. Wir lesen nur im Timotheusbrief, das ging halt nicht. Der Trophimus muss zurückbleiben. Donald G. hat ein tolles Buch darüber geschrieben, auch ausgehend darum, über unseren Glauben an göttliche Heilung, über die Möglichkeiten und die Chancen und die geniale Tatsache, dass Gott heilen kann und heute noch heilt und dass es keine Grenzen für seine Macht gibt. Aber auch die Grenzen, an die wir immer wieder stoßen, dass wir nicht wissen, warum Gott manche Menschen nicht heilt, aber dass es vorkommt. Also diesen ganzen negativen Komplex können wir nicht ausklammern aus unserem Leben. Und ein echter Glaube ist nur dann einer, wenn er das mit in Betracht ziehen kann. Also wenn dein Glaube da aufhört, dass du sagst, ich kann Gott vertrauen, solange es mir gut geht. Ja? Wenn dein Glaube so einfach gestrickt ist, dass er sagt, wer mit Jesus lebt, der lebt im Sieg und da ist immer alles Halleluja und Amen, ja, und schlechte Dinge kommen da einfach nicht vor oder werden auf einen Schlag weggebetet und dann geht's wieder gut weiter, dann hat dein Glaube keinen Echtzeitbestand. Weil nämlich diese schlechten Tage, diese Regentage im Leben vorkommen. Und weil wir die nicht einfach wegreden und wegdiskutieren können. Auch Christen leiden damals zu biblischen Zeiten genauso wie heute. Auch Christen sterben damals zu biblischen Zeiten genauso wie heute. Donald G., der bringt es dann in seinem Buch ganz interessant auf einen Punkt, wenn er sagt, wir können jetzt natürlich als Christen annehmen, erste Gemeinde, die waren ja alle toll, die haben alle geglaubt, die sind sicher alle im hohen Alter friedlich in ihrem Bett eingeschlafen und im Himmel bei Jesus wieder aufgewacht. Die Wahrscheinlichkeit, dass es bei allen so war, ist allerdings nicht besonders groß. Die sind vermutlich auch zum Teil an Krankheit gestorben, haben auch ihren Teil von Schmerzen und Leiden erlebt. Und wenn du dann weiterschaust in die Bibel, dann fällt dir plötzlich mal auf, wie viel die Bibel zu diesen Themen sagt. Das fängt ja an im Alten Testament. Ich finde es unglaublich beeindruckend, wenn du mal zum Beispiel in die Psalmen reinschaust. Da gibt es eine Kategorie von Gebet, die eigentlich bei uns heute so gut wie gar nicht mehr vorkommt. Die Psalmen sind voll, gibt eine riesengroße Sammlung von Klagepsalmen. Und das trauen wir uns ja schon gar nicht mehr. Also ich glaube, da würden wir uns alle komisch vorkommen, wenn nachher hier Gebetszeit ist heute Morgen und dann jemand hinsteht und sich mal, entschuldigt das Wort, aber so richtig auskotzt bei Gott. Ja, und mal richtig sagt, Herr, ich verstehe das überhaupt nicht, das kann gar nicht sein, du hast versprochen und du machst nichts und ich sehe nichts von dir in meinem Leben und anderen, denen geht's gut, obwohl sie nicht an dich glauben und mir, da läuft alles nur daneben und wo bist du, Herr, ich sehe dich nicht. Wisst ihr was, diese Texte, die haben wir in unserer Bibel. Das haben die Leute damals gebetet und so darf man zu Gott kommen. Und darf ihm sagen, Herr, es geht nicht alles gut. Ich lebe nicht jeden Moment des Lebens im Sieg in allen Bereichen. Ich habe Schmerzen. Ich bin krank. Mir tut's weh. Ich bin traurig. Ich habe liebe Menschen verloren in meinem Leben, manche davon viel zu früh. Ja, und wo warst du da, Gott? Ich verstehe es einfach nicht. So darf man zu Gott kommen. Das lässt unser Glaube zu. Damit kann auch unser Gott umgehen, mit diesen Dingen. Und wenn dein Glaube das nicht mit einbezieht, dann wird er keinen Bestand haben, denn echter Glaube, der hält Regentage aus. Aber das ist ja nur der Anfang. Denn dann liest du hier diesen Paulus mit seinem kurzen Satz, der eigentlich ganz packend ist. Denn Paulus sagt, was machen wir denn jetzt, wenn Menschen das erleben? Und das geht zunächst mal gar nicht um mich, sondern geht es ja um den, der neben mir sitzt. Vielleicht geht ja bei dir alles gut. Und ich sage, wunderbar, ne? Ich lebe im Sieg. Meine Rückenschmerzen geheilt, mein Tag gerettet, alles wunderbar. Jesus ist gut. Und dann begegnet dir ein anderer und dem geht's nicht gut. Was machen wir denn damit? Und genauso wie es heißt, freut euch mit denen, die sich freuen, kommt dann dieser zweite Teil, der heißt, weint mit denen, die weinen. Und das heißt, dass echter Glaube, wenn wir den echt leben, dass der auch zu echter Zuwendung führen muss. Dass wir aufeinander zukehren und damit umgehen können, dass es uns nicht immer allen gut geht. Und das ist gar nicht so einfach. Also ich erlebe das selber in meinem Dienst zum Teil, aber ich erlebe das auch immer wieder in meinen Beobachtungen in gemeindlichen Kreisen, gar nicht hier auf Freudenstadt beschränkt, sondern überall, dass es uns sehr, sehr schwer fällt, mit solchen Momenten umzugehen. Dass wir dann oft eigentlich gar nicht wissen, was sollen wir denn jetzt machen? Was soll man denn jetzt sagen? Was kann man denn dem anderen jetzt tun? Stell dich vor, der hat jetzt gerade seinen Ehepartner verloren. Nach 50 oder mehr Jahren zusammen. Ja, dass man da weint und traurig ist, ist doch völlig normal. Ja? Aber dann sitze ich daneben und ich fühle mich irgendwie unwohl. Was soll ich denn jetzt tun? Mir fällt dann gar kein schlauer Spruch ein, den ich sagen könnte jetzt in dieser Situation. Und was noch schlimmer ist, manchmal fällt mir oder fällt anderen tatsächlich ein schlauer Spruch ein und der macht alles nur noch schlimmer. Ja? Weil es nämlich keine schlauen Sprüche gibt, die Tatsache, dass du gerade deinen Ehepartner von 50 Jahren verloren hast, die einfach wegreden und wieder gut machen. So ein Pflasterle, wo man mal drüber kleben kann und dann heile, heile Segen sagen und dann geht schon alles wieder. Ja? Weil diese Schmerzen doch real sind und echt und nicht geschwind mit irgendeinem Spruch. Und übrigens, und das dürfen wir uns als Christen auch immer wieder sagen, auch nicht mit einem netten Bibelvers einfach mal geschwind wegnehmen können. Da braucht es ganz viel Mut, dann auch zu merken, dass meine Aufgabe in diesem Moment ja gar nicht ist, den anderen jetzt wieder zum Lächeln zu bringen. Das ist doch nicht die primäre Aufgabe. Also ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel, da könnte man noch viele andere nehmen. Aber wenn jemand nach Jahrzehnten der gemeinsamen Ehe seinen Ehepartner verloren hat, ist doch das Wichtigste nicht, dass der jetzt mal wieder lächelt. Ja? Also klar, natürlich, also irgendwann muss man im Leben auch weitergehen mit Gottes Hilfe und es wird der Moment kommen, wo man auch ein Stück weit sich dann wieder doch zur Freude finden kann und zum Frieden und so. Aber jetzt gerade in der Trauer ist doch meine Aufgabe nicht, dass ich den jetzt irgendwie so aufheitern muss. Mit einem, was keine Ahnung, noch einen Witz sagen oder so, wo er auch drüber lachen kann oder sowas. Darum geht's doch gar nicht. Meine Aufgabe ist es auch nicht, an dem Moment ihm irgendwas zu erklären. Und da kommen dann alle die gut gemeinten christlichen Erklärungen. Weiß Gott, Gott macht immer das Richtige und immer das Beste. Also ganz ehrlich, ich meine, mir ist das ja nicht mal passiert, ja. Ich bin ja froh, dass Rebecca lebt und dass ich sie nicht verloren habe, ja. Aber ganz ehrlich, das ist doch Quatsch, jemand zu sagen, der gerade eben seinen Ehepartner verloren hat und drum trauert. Gott macht immer das Beste. Also sorry, das ist nicht das Beste, wenn man einen lieben Mensch verliert, ja. Und das ist einfach nur Quatsch, das zu sagen in dem Moment. Und es tut weh, sowas zu hören in so einem Moment. Oder eine Erklärung zu bringen, warum Gott das jetzt tut. Finden wir uns doch einfach damit ab, dass es Dinge gibt in diesem Leben, die wir nicht erklären können. Und vielleicht auch nie erklären können werden. Also selbst der schlaue Spruch, dass eines Tages im Himmel wir alles verstehen werden, der steht nirgends in der Bibel, wisst ihr das? Ich weiß nicht, ob wir eines Tages im Himmel bei Gott alles verstehen werden. Ich weiß, dass er alle Tränen abwischen wird. Das weiß ich. Aber ob das heißt, dass ich jetzt die letztendgültige Erklärung bekomme für alle Dinge, wo ich dann sagen kann, ja jetzt, wenn das so ist, ja, das weiß ich nicht. Lasst uns aufhören mit solchen Erklärungen. Aber was bleibt dann noch übrig? Vielleicht ist das auch schon gegangen, ja? Dann stehst du auf dem Friedhof, am Grab und du bist in dieser langen Schlange und du gehst vorbei an den Angehörigen und du schüttelst nochmal die Hand, so als einer von 200 anderen, die da jetzt vorbeikommen, einer nach dem anderen. Was sagst du denn da eigentlich? Und dann läuft man so vorbei und murmelt ein herzliches Beileid, wenn man sonst eigentlich auch nicht weiß, was man sagen soll. Das sagen 200 andere ja auch, ne, in dieser Situation. Aber eigentlich ist es so eine Verlegenheitssache, weil ich gar nicht weiß, was man sinnvollerweise sagt. Vielleicht müsste ich einfach diesen Vers nochmal lesen und verstehen, dass es überhaupt nicht darum geht, dass ich in dem Moment was sage. Sag, den Auftrag habe ich gar nicht. Ja? Also es mag ja sein, dass Gott in dem Moment durch ein prophetisches Wort spricht, das wäre mal was Tolles, aber dann sagt er mit Sicherheit mehr als herzliches Beileid. Ja? Aber wenn das nicht so ist, dann habe ich ja gar nicht den biblischen Auftrag, dass ich jetzt unbedingt was gesagt haben muss in diesem Moment, was ich als Auftrag habe. Und das ist viel spannender, weil das nämlich über das hinausgeht, was wir so gewohnt sind zu tun in unserem Glauben ist. Ich habe den Auftrag, mit den Weinenden zu weinen. Und das ist was ganz anderes. Ich war vor ein paar Wochen bei einem ganz ergreifenden Gottesdienst. Manche von euch haben es vielleicht mitbekommen. Mein Kollege hier in Freudenstadt an der Martinskirche, der Uwe Stierlen, hat seinen Sohn verloren. Mit 28 Jahren an Zungenkrebs gestorben, mit einer ganz langen Leidenszeit, über 2 Jahre. Ja, und ihr lieben Pfingstler, gell, also auch in der Martinskirche hat man Sturm gebetet dafür. Und jetzt ist der Robert gestorben, mit 28, mit einer jungen Verlobten und allem. Das war ein harter Gottesdienst, sage ich euch, dieser Trauergottesdienst für den Robert. Und dann am Ende wieder diese Schlange. Was sagst du da eigentlich? Mir ist auch nichts eingefallen. Ich habe meinen Kollegen in den Arm genommen. Ich glaube, das ist das Beste, was man in dem Moment tun kann. Versteht ihr? Mit den Weinenden weinen. Mitleid zeigen. Dabei sein. Und wisst ihr was? Da ist Jesus doch unser strahlendes Vorbild. Denn der hat nämlich auch keine schlauen Sprüche übrig. Ich finde es so stark. Bei jeder Beerdigung lesen wir Johannes Kapitel 11. Immer nur ein Vers halt. Das ist auch ein genialer Vers. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Das muss ich ja hören als Trost bei einer Beerdigung. Aber kaum jemand liest jemals Johannes 11, Vers 35, den kürzesten Vers des Neuen Testaments, mitten raus aus der gleichen Geschichte. Jesus weinte. Das war nämlich seine Reaktion, als er da hinkommt und all die trauernden und leidenden Menschen sieht. Da hat er denen keinen theologischen Vortrag geschickt und nicht so ein nettes Kärtchen zugesteckt mit irgendeinem Bibelvers, ja, wo irgendwas draufsteht, freut euch an dem Herrn alle Zeit oder sowas, ja. Sondern der hat mitgeweint und seine Liebe einfach dadurch gezeigt, dass er mittendrin dabei war in dieser Situation. Und dazu ruft mich Gott. Das ist ungewohnt, das weiß ich. Ich feiere auch lieber. Ja? Ich weine auch nicht gern. Ja? Und ich tue es trotzdem immer wieder. Ja? Ich mache es nicht gern, ich weine nicht gern. Und eigentlich bin ich ja fast froh, wenn ich schaffe, so irgendwie noch eine Distanz zu halten von dem Trauernden. Ja? Dass ich sage, ich schaffe es jetzt mal noch irgendwie ruhig zu bleiben und alles. Zu weinen ist nicht irgendwie Teil meiner Gewohnheit oder meines Glaubenslebens und ist genau das, wozu mich Gott ruft in solchen Situationen. Und ich glaube, wir dürfen uns ermutigen lassen, uns dazu rufen zu lassen. Ich lasse mich gerne auch zum Feiern rufen und gerne auch zum Freuen, aber es gibt Leute, die brauchen jetzt gerade das, dass hier jemand mit ihnen weint. Aber das ist natürlich nicht alles, da hört es nicht auf. Es ist mir ganz wichtig, wenn man über das Weinen redet, dass man dann irgendwann auch über das Trösten redet. Denn das gehört ja auch dazu. Wisst ihr, echter Glaube ist ja nicht nur einer, der dann miteinander in der Trauer versinkt. Sondern echter Glaube ist ja dann auch einer, der es dann schafft, gemeinsam miteinander den Blick zu heben und auf Jesus zu schauen. Das findet nicht in schlauen Sprüchen statt. Das findet vielleicht in diesem ersten Moment gar nicht in Worten statt. Manchmal braucht es einfach Zeit, bis man so weit ist, dass man über Dinge auch reden kann. Ja? Und unser Problem darf nicht werden, und das ist es leider, glaube ich, oft, dass wir dann halt nicht da sind in dieser ersten Zeit und erst dann später dazukommen wollen, wenn man jetzt wieder reden kann über solche Dinge. Ja? Der weint und leidet, der braucht aber gerade am Anfang jemand, der dabei ist und der mitweint und einfach da ist. Aber wenn wir dann drüber reden können, dann hat diese Frage, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben, ja dann auch eine Antwort. Die bleibt ja nicht einfach im Raum stehen. Die hat eine Antwort, die wir uns immer und immer wieder gegenseitig zusprechen dürfen. Ich lese euch mal die Version von 1563 vor, aus dem Heidelberger Katechismus. Dort heißt es: Mein einziger Trost im Leben und Sterben ist, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt fallen kann, ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, ihm forthin zu leben. Also versteht ihr, wir haben ja Antworten. Wir haben ja Dinge, konkrete Inhalte, die durchtragen, auch gerade und dann, wenn es regnet. Und diese Antworten müssen und dürfen wir einander zusprechen und uns gegenseitig aufbauen damit, wenn dann die Zeit gekommen ist, wo man auch was sagen kann und wo man auch reden kann. Dieser Trost, der von Gott kommt, den wir nur bei ihm finden, der hat ja konkrete Inhalte, die wir wissen und die wir weitergeben können. Nicht zuletzt haben wir ja auch die Jahreslosung dieses Jahr. Jetzt ist November. Wer weiß denn noch, was dieses Jahr die Jahreslosung war? Das war doch aus dem Jesaja 66. Ich will euch trösten, wie einer seine Mutter tröstet. Ja, diese Zusage Gottes haben wir doch auch. Und wir haben noch viel weiteres, ja. Und das ist jetzt, dann sind dann die Momente, wo wir auch vorausschauen in die Ewigkeit, über alle Grenzen und Barrieren des Leids und des Leidens und des Weinens hinweg. Offenbarung Kapitel 21. Ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott, wird bei ihnen sein und ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Diese Gewissheit haben wir doch, diese Hoffnung haben wir doch. Und was ich dann auch immer ganz spannend finde, ist, wenn wir dann an der Grenze des Lebens, an der Beerdigung zusammenstehen, und dann liest man aus dem 1. Thessalonicher Brief, weil Paulus schreibt, er möchte uns nicht im Ungewissen lassen über das, was passiert mit denen, die gestorben sind. Und dann kommt die ganze Geschichte von Jesus, der wiederkommen wird mit der Posaune des Erzengels. Und dann werden wir alle, die gestorben sind und die Lebenden, ihm entgegengehen und für immer bei ihm sein. Das sieht man dann bei jeder Beerdigung. Und wisst ihr, was der letzte Satz davon ist? Der letzte Satz dieser Geschichte, dieser großartigen Hoffnung heißt: Tröstet einander mit diesen Worten. Denn das dürfen wir und das können wir. Wir haben nämlich einen Trost und eine Hoffnung, die Bestand hat. Was machen wir jetzt daraus? Heute am Volkstrauertag, heute am Gebetstag für verlorene Christen, die weit weg sind von uns, aber auch dann, wenn ganz nah um uns Menschen sind, die leiden, die weinen. Also die Lösung kann sicher nicht sein, dass wir sagen, als Christen muss man das halt irgendwie still ertragen. Aber die Lösung kann sein, man muss es miteinander tragen. Ich bin nicht alleine in meiner Trauer. Das heißt, ja, Gott ist dabei, aber das heißt auch, er hat mir Geschwister zur Seite gestellt, die mit mir diesen Weg gehen. Und wenn ich da mitgehen kann, mit dem Trost und mit der Hoffnung Gottes im Herzen, vielleicht auch gerade ich, der dem anderen zur Seite steht, dem anderen, der im Moment gar nichts fühlt von diesem Trost und dieser Hoffnung, dann kann ich das weitergeben, kann es mitnehmen da hinein. Und ich glaube ganz fest, wenn man lebt mit dieser Hoffnung, mit dieser Gewissheit, mit diesem Fundament, in Höhen und in Tiefen, im Leben und im Sterben, dass das dann Evangelium ist. Gute Nachricht. Und zwar noch viel mehr, als wenn wir nur so tun, als ob es Christen immer gut geht und alles nur Triumph ist in Jesus. Ich glaube fest, dass wenn die Menschen um uns sehen, dass dieser Jesus eben nicht nur in den Höhen, sondern auch in den Tiefen dabei ist, dann ist das noch eine viel bessere Nachricht, die wir ihnen weitergeben können. Und jetzt beten wir und sagen: Jesus, wir kommen heute Morgen zu dir. Und wir möchten uns neu von dir diesen Auftrag aufs Herz legen lassen, dass wir mit den Weinenden weinen können. Und du siehst alles, was uns so schwer fällt. Du siehst, wie schnell wir da gern mit schnellen Lösungen bei der Sache wären. Oder wie wir uns lieber rausziehen. Oder wie wir am liebsten so tun würden, als gäbe es all das Negative gar nicht. Und ich bitte dich, Herr, heute Morgen, dass du uns den Glauben stärkst, dass du neu diese Hoffnung in uns verankerst und diese Gewissheit, dass du mit dabei bist, diesen Trost in dir, der im Leben und im Sterben trägst. Und ich bitte dich, dass wir in unseren Begegnungen mit Menschen, denen es gerade nicht gut, die Hoffnung und diesen Trost mitnehmen können. Und dass du uns dann den Mut gibst, ihnen nahe zu sein, den Arm um sie zu legen, bei ihnen zu sein, mit ihnen zu weinen. Und in allem, was wir tun, viel mehr noch als in dem, was wir sagen, Trost und Hoffnung von dir mitzubringen. Hilf uns dabei, Jesus. Amen.